Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz herzlich willkommen zur Mittagsstunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen blicken auf die Themen des Tages und ein bisschen über die eigentlichen Nachrichten hinausdenken. Heute mit dem Kulturjournalisten Tobi Müller. Mit ihm möchte ich gleich darüber sprechen, unter anderem über Urlaub in Corona-Zeiten. Wie ist das eigentlich, wenn man doch mit dem Flugzeug verreist und dann wieder nach Deutschland zurückkommt? Da beraten die Gesundheitsminister über neue Regelungen. Deutschlandfunk Kultur, der Tag, den wir heute sortieren wollen, heute mit dem Kulturjournalisten Tobi Müller. Schön, dass Sie hier bei uns im Studio sind.
Hallo, guten Tag.
Und es ist Sommerferienzeit in Deutschland. Nächste Woche, da starten mit Bayern und Baden-Württemberg die letzten beiden Bundesländer in die großen Ferien. Und dazu gehört für viele Deutsche ja auch ganz klassisch der Sommerurlaub. In diesem Jahr vielleicht wegen Corona lieber an der Ostsee oder in der Sächsischen Schweiz statt an der Adria oder in Schweden wandern. Wobei ja das auch wieder möglich wäre. Die Reisebeschränkungen sind innerhalb der EU aufgehoben. Ja. Und es fliegen sogar auch wieder Menschen in die klassischen Urlaubsländer, nach Mallorca, nach Tunesien, in die Türkei. Haben Sie sich das schon überlegt? Werden Sie sich in ein Flugzeug setzen diesen Sommer?
Na, viele Urlaubsflieger werden ja dann ein oder zwei Tage davor gecancelt. Das habe ich zumindest gehört von Feriendestinationen an der kroatischen Adria oder auch in Italien. Wir werden das nicht tun. Ich war schon in den Ferien, ich war wandern in der böhmischen Schweiz, wenn Sie schon die sächsische Schweiz genannt haben. Also auf der anderen Seite, auf der tschechischen Seite dann quasi, und waren da eine Woche Wanderurlaub machen, was wir sonst auch nicht so richtig machen. Aber ich meine, Risikogebiete, auch das können Risikogebiete sein, ne? Also gerade in der Grenzregion oder so, habe ich sozusagen gar keine Maske gesehen. Wir waren immer die Einzigen in den Supermärkten, auch in den Restaurants, auch auf der deutschen Seite übrigens.
Hm. Wobei auch dort die Fallzahlen im Moment sehr gering sind. Man kann das verstehen, dass man da vielleicht nicht mehr so sehr drauf schaut. Die Sorge, die sich so ein bisschen im öffentlichen Diskurs ja widerspiegelt, ist die gerade vor den Flugreisen. Also viele Menschen auf engem Raum über längere Zeit. Klar, man soll dort eine Maske tragen. Die Airlines sagen auch, das ist alles im Prinzip nicht unsicherer als ein Einkauf im Supermarkt. Trotzdem gibt es die Sorge, dass sich Menschen im Urlaub anstecken, klar, das Virus wieder mit nach Deutschland bringen. Aktuell ist die Regelung so, dass man, wenn man aus Risikogebieten kommt, sich in Quarantäne begeben müsste für 2 Wochen, wenn man nicht selbst einen Test macht. Im Detail sind die Regelungen aber in jedem Bundesland anders. Meine Kollegin Vera Wolfskämpf fasst das mal zusammen.
Urlaub im Risikogebiet und kein negativer Corona-Test, dann drohen 2 Wochen Quarantäne. Das zu kontrollieren sei nicht einfach, sagt Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucher. Das Problem sind laut Lucher nicht nur ausgewiesene Risikogebiete, sondern auch andere Regionen wie in Kroatien oder in Skandinavien, wo es vermehrt Covid-19-Fälle gibt. Am Kölner Flughafen gibt es seit kurzem extra ein Corona-Testzentrum. Solche Tests seien wichtig, sagte Susanne Jona vom Marburger Bund dem ARD-Hauptstadtstudio. Denn derzeit würden Flugzeuge aus Risikogebieten in Deutschland landen und die Reisenden nicht untersucht. Die Gefahr sei, dass sie das Coronavirus wieder vermehrt einschleppen.
Und heute Nachmittag, da wollen sich die Gesundheitsministerinnen und Minister aus den Bundesländern zusammenschalten, um vielleicht dann doch einheitliche Regeln zustande zu bekommen. Herr Müller, wie wichtig wäre denn sowas?
Ich störe mich ein bisschen an der Metaphorik, ehrlich gesagt. Das Einschleppen, die Risikogebiete, das wird immer so ein bisschen externalisiert ins Ausland. Wir wissen, es gibt Superspreader-Events, auch in deutschen Regionen, alle Woche eine neue sozusagen, die dann besprochen wird. Das gibt's überall. Ich würde eigentlich eher für flächendeckende Tests sowieso plädieren. Das wird ja auch seit Monaten eigentlich gesagt. Und ich glaube, das ist eins der wenigen Dinge, über die man sich einigermaßen einig ist, quer durch die politischen Lager, testen. Dass man das machen muss. Ich habe das persönlich auch gemacht, bevor ich meine alten Eltern in der Schweiz, wo ich herkomme, besucht habe, habe dann mich freiwillig einen Test unterzogen, den auch selbst bezahlt, bin da hingefahren. Kann immer noch was passieren unterwegs, ne? Diese Sicherheit gibt es natürlich nicht. Aber ich finde, es geht ums Testen generell. Jetzt einzelne Gebiete im Ausland dann noch zu definieren, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Aber Testen, ja, klar. Ich meine, man ist eine wandelnde Biowaffe, wenn man da mit einer Infektion rumläuft. Das darf man nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um einen selbst.
Bei dem Thema Rückkehrer gibt es jetzt zwei grobe Linien, sage ich mal. Also die Regelung, die es jetzt gibt, heißt, man begibt sich in Quarantäne. wenn man sich nicht testen lässt, freiwillig und es auch nicht selber bezahlt. Da ist das Risiko natürlich, dass die Leute sich da nicht dran halten. Die Gesundheitsämter können das nicht überprüfen, ob man sich dran hält. Deswegen gibt es ja auch eine andere Linie, vertreten zum Beispiel von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Der möchte flächendeckend alle Urlaubsrückkehrer testen lassen.
Dass, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, sich auch dort jederzeit kostenlos testen lassen kann.
Ab wann?
Ja, jetzt, wenn bei uns in Bayern die Ferien beginnen. Das wird ja erst in einigen Tagen der Fall sein. Ich denke, wir müssen uns auf diese Urlaubsrückkehrer sehr stark einstellen.
Also das wäre dann ganz in Ihrem Sinne, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Testen, ja, testen, klar. Testen. Eine der wenigen guten Ideen von Markus Söder, würde ich mal meinen. Kostenlos testen für alle, die zurückkommen. Aber auch für alle anderen würde ich dann noch dazu setzen.
Aber es ist ja trotzdem auch sehr unangenehm. Menschen möchten sich vielleicht nicht testen lassen. Dann bekommt er dieses Wattestäbchen doch in die Nase
gesteckt. Haben Sie schon mal einen Test gemacht?
Ich habe es bisher nur gesehen, aber es sah nicht so aus, als ob ich es jetzt unbedingt machen wollen würde.
Das ist wirklich überhaupt gar kein Ding. Also das sind echt Legenden. Das tut weder weh, noch dauert es besonders lange. Manche machen es in der Nase, manche im Rachenraum. Das geht irgendwie blitzschnell, also da ist jedes Blutabnehmen eine Tortur dagegen. Das halte ich für, ehrlich gesagt, einen absoluten Nebenschauplatz. Also weh tut's nicht, es geht schnell und wie gesagt, es geht nicht nur um den eigenen Willen, es geht einfach auch um Solidarität. Also wenn man andere Leute dann vermehrt ansteckt und sagt, ach, das ist mir irgendwie wurscht, das sehe ich nicht mehr so richtig ein. Also da gibt es immer zwei verschiedene Freiheiten. Es gibt die eigene Freiheit und die Freiheit zu dem anderen. Und ich glaube, die zum anderen hin, zur anderen hin, ist im Moment einfach wichtiger.
Wobei man dann natürlich auch sagen könnte, warum überhaupt fliegen, warum überhaupt, also ich meine, im Zug verreisen ist ja im Prinzip auch nicht ganz, ganz ohne Risiko. Ja. Und ich habe da noch den Bundesaußenminister Heiko Maas im Ohr, der hat damals, als die Reiseregelungen, also die Beschränkungen wieder aufgehoben wurden, hat er gesagt, das ist jetzt aber trotzdem keine Aufforderung, ins Ausland zu reisen.
Genau.
Das heißt, eigentlich müssten wir uns da vielleicht auch mal von verabschieden.
Ja, verabschieden finde ich jetzt, das ist sehr zweischneidig, ne? Weil was damit natürlich auch kommt, ist so ein bisschen die Idee der nationalen Scholle, dass man sich zurückbesinnt irgendwie auf das eigene, was auch immer das ist. Ich habe es ja schon bemerkt mit der Metaphorik des Einschleppens. Das halte ich für eine mögliche Gefahr, zumindest dieses Gedankens, aber dass man das Reisen, die Mobilität runterfährt, das ist ja nicht nur, da gibt es ja nicht nur Corona-Gründe dafür, da gibt es noch ganz andere Gründe, das zu tun. Würde aber schon meinen, also die Zugreise, die ich jetzt in meinem Fall gemacht habe, fand ich jetzt verantwortbar von der Belegung her. Die andere Frage ist dann, wer das dann bezahlt, weil natürlich ist es nicht wirtschaftlich, wenn die Bahn mit halb leeren Wägen, wie sie zum Teil tatsächlich fährt, auf ehemals vielbefahrenen Strecken irgendwie wirtschaften muss. Das ist dann der Rattenschwanz, der ökonomische Rattenschwanz, der daran hängt. Aber dass man Mobilität einschränkt, ja klar, zweifellos, das sagen andere Leute allerdings seit Jahrzehnten.
Und Corona ist jetzt nur ein weiterer Grund, das eigene Mobilitätsverhalten möglicherweise zu überdenken.
Ein Beschleuniger, hoffe ich, ja. Wie in so vielem Schlechten hat es da aber auch gute Seiten, hoffe ich.
Tobi Müller, Kulturjournalist hier im Deutschlandfunk Kultur. Erinner dich an den vergangenen Sommer. Das war der Sommer ohne Corona, der Sommer vor Corona, wo man noch verreisen konnte und wo man auch noch ganz normal im Büro gearbeitet hat oder wo auch immer sie arbeiten. Von zu Hause aus arbeiten, überraschenderweise sind viele Menschen in Deutschland damit eher zufrieden. Das legt zumindest eine Befragung der Krankenkasse DAK nahe. Von 7000 Befragten hat über die Hälfte gesagt, sie sei zu Hause produktiver als im Büro. Es gäbe ja immerhin keine lästigen Fahrten mehr zum Arbeitsplatz und auch Beruf und Familie lassen sich im Homeoffice einfacher vereinbaren. Zu Gast in der Mittagsstunde bei DRF Kultur ist der Kulturjournalist Tobi Müller. Sie haben heute kein Homeoffice, sind hier ins Studio gekommen.
Richtig.
Haben Sie das trotzdem schon bei sich beobachtet, entspannt durch Homeoffice?
Ich habe ein eigenes Büro, das ich mir auch mit ein paar KollegInnen teile, in einem anderen Stadtteil. Und ich habe das ehrlich gesagt auch im Lockdown benutzt. Wir haben uns das Homeschooling dann geteilt mit verschiedenen, wir sind so eine Hausgemeinschaft mit verschiedenen Leuten. Ich habe wenig Homeoffice gemacht und war eigentlich nach wie vor sehr froh um diese Trennung, gerade weil ich freischaffend bin, weil es einfach einfacher zu organisieren ist. Ne? Also quasi das Multitasking, das Fließende und so weiter, weiß ich nicht. Ich misstraue dieser Studie ehrlich gesagt ein bisschen, nicht weil ich sie für falsch halte oder für nicht fachlich gerecht ausgeführt, sondern weil noch relativ wenig Zeit vergangen ist, seit wir diese Erfahrungen oder seit viele Leute, einige Leute, sagen wir es mal so, die ganze Service Economy, die ganze Care Economy, also Leute in der Dienstleistung können ja davon nicht profitieren, Homeoffice
natürlich
zu machen.
Natürlich, betrifft, ne? Im Prinzip nur einen kleinen Teil der Bevölkerung.
Etwa 20%, ja, die das dann machen können und nicht, und davon auch sehr viel mehr Frauen, muss man sagen, ne? Die dann mit der Doppelbelastung auch nochmal irgendwie stärker belastet sind. Aber ich glaube, glaube, kann man das nach 3-4 Monaten sagen? Ich meine, ja, es war auch schön, die Familie mehr zu sehen, stärker zu sehen, mehr damit irgendwie verflochten zu sein. Das sind auch schöne Erfahrungen, wenn man die finanziellen Ressourcen dazu dann wirklich hatte. Wenn man vielleicht genug Bildungshintergrund hatte, die Kinder dementsprechend, wenn man welche hat, auch einigermaßen okay irgendwie zu schoolen. Das war ja nicht allen gegeben. Manche hatten noch nicht mal einen Computer zu Hause und so weiter. Also da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung.
Trotzdem, diese Debatte um das Thema Homeoffice hat ja jetzt nochmal ganz neue Fahrt aufgenommen.
Ja.
Vor ein paar Monaten schon, also nach Corona, aber also Ende April, meine ich, war es, da hat der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schon sich dafür ausgesprochen, dass es einen rechtlichen Anspruch auf Homeoffice geben sollte. Bis Herbst will er da einen Gesetzesentwurf vorlegen, auch wenn das Thema sehr umstritten ist, unter anderem mit dem Wirtschaftsministerium. Jetzt hat man nicht mehr so viel davon gehört. Was würden Sie denn sagen? Ist das eine gute Idee, ein Rechtsanspruch auf Homeoffice?
Nein. Und zwar, weil man einfach von Job zu Job entscheiden muss. Also wenn dem Arbeitgeber dann einfach die Hände gebunden sind und sich ein Recht durchsetzen lässt auf Homeoffice, wo es einfach keinen Sinn macht, das würde dann einfach die Einstellungspraxis dementsprechend verändern. Also da gibt es ja Tricks, wie man dem quasi entkommt. Das halte ich nicht für zielführend, wenn man das quasi verallgemeinert. Ich denke aber sowieso, dass das eigentlich weniger im Interesse des Gesetzgebers ist, sondern vieler Arbeitgeber, die jetzt versuchen, riesige Büroflächen, die auch teuer sind, zum Teil an repräsentativen innenstädtischen Lagen abzustoßen. Also, dass ich auch Freunde habe, die im Business arbeiten, das tue ich ja sozusagen nicht, die mir sagen, ja, wir denken schon, dass wir also von internationalen Firmen, dass wir 30% Büroplatz abstoßen. In London, in Berlin und in Stuttgart zum Beispiel. Und das hat dann weitreichende Folgen für Innenstädte und tatsächlich
dann
auch
würden möglicherweise die Mietpreise in Großstädten wieder sinken, wenn man dort statt Büroflächen wieder Wohnungen einrichten könnte.
Das ist dann nicht ganz so einfach, den Büroraum wieder in Wohnfläche umzuziehen. Zonen sozusagen, aber das wäre natürlich ein längerer politischer Prozess, das könnte man machen. Also dass Büroflächen dann quasi die Miete sinken, das sehen wir wahrscheinlich bald. Ich glaube, da sind sich Experten auch relativ einig, dass das passieren wird, dass Gewerberaum billiger wird im Gegensatz zum Wohnraum in den Innenstädten. Ja, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Leute, die Homeoffice machen können oder wollen, normalerweise nicht wirklich die Entscheider und EntscheiderInnen sind. Ne? Also die Leute, die dann wirklich sagen, wo es lang geht, können dann ein bisschen ungestörter entscheiden und auch regieren. Und die anderen haben dann die Wahl, müssen die dann auch noch genießen. Ach, wie schön, ich kann zu Hause bleiben und bin dann vielleicht 12 Stunden ansprechbar statt 8 oder 7,5, je nachdem. Das halte ich auch da also wieder für einen Brennglas.
Da ist ein bisschen Ironie in Ihrer Stimme.
Natürlich. Da ist ein bisschen Ironie drin, aber ich glaube, das stimmt auch wirklich. Ich meine, die Betriebe, die ich jetzt kenne oder auch Kunstinstitutionen waren, die entscheidende Riege war immer im Büro und alle anderen, die ein bisschen weniger wichtig waren, waren zu Hause. Und so lassen sich auch Prozesse quasi optimieren im Sinne des Entscheiders oder der Entscheiderin. Also das bringt auch hier eine soziale Differenz zutage, glaube ich, die man noch ein bisschen zu wenig beachtet hat. Also diese Gefahren vom Homeoffice, dass man dann auch ein bisschen weg ist von den Kolleginnen und von den Kollegen und überhaupt von demokratischen oder sagen wir mal ein bisschen flacheren Entscheidungsprozessen, die in Deutschland sowieso nicht besonders flach sind im Gegensatz zu anderen Arbeitskulturen.
Das ist ja auch ein sehr interessanter Gedanke zu sagen, möglicherweise ist dieses Zusammensein in einem Betrieb, sei es jetzt irgendwie ein Büro oder ein anderer Betrieb, auch wichtig ist für betriebliche Mitbestimmung, die in Deutschland ja gesetzlich verankert ist. Also dass man zusammen auch als Belegschaft sich versteht, wenn jeder in einem Einzelbüro sitzt, irgendwo verteilt und man sich nur über Videotelefonie sieht, dann hat man ja auch überhaupt nicht mehr so Möglichkeiten, seine Gegenüber, wie Sie jetzt sagen, der Führungsriege möglicherweise auch seine Ansprüche geltend zu machen.
Das ist quasi der gewerkschaftliche, demokratische Aspekt, den Sie ansprechen. Ja, den würde ich auch sehen. Das heißt natürlich auch, dass man die ganzen Sitzungen, die ja die meisten Leute eigentlich eher nerven, wenn sie überhand nehmen, dann doch wieder absolvieren muss. Das sind durch Teil dieses Prozesses. Aber ich glaube, es gibt auch ökonomische Gründe. Es entstehen einfach kreativere Ideen, wenn man die quasi härter im Austausch ausdrücken muss und dazu auch Gestik, Mimik, den ganzen Körper dazu benutzt, statt jetzt nur irgendeinen Pitch zu machen in einer E-Mail oder vielleicht in einer Videokonferenz. Ich glaube, das ist auch wirklich schädlich für das, ich würde mal sagen, das Produkt am Ende.
Die Kinos dürfen seit einigen Wochen wieder öffnen, nur viele machen das nicht, weil es sich nicht lohnt für die Kinos. Letztes Wochenende zum Beispiel, da waren 300.000 Menschen in Deutschland im Kino. Wenn man das teilt durch die Zahl der Vorstellungen, dann saßen da meistens so ungefähr 45 Leute pro Kinobesuch im Kino. Das klingt jetzt erstmal viel, wenn man so ein kleines Kino im Kopf hat, aber Da sind ja auch die ganzen Multi-Megaplex-Kinos drin, wo eigentlich hunderte Menschen reinpassen. Da sieht man schon, es ist eine schwere Krise weiterhin für den Kinobetrieb. Und darüber spreche ich mit dem Kulturjournalisten Tobi Müller, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und auch ins Studio gekommen ist mein Kollege Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion. Herr Müller, ist das, was wir da sehen, das Ende des Kinos, wie wir es kannten?
Das kann gut sein, aber das ist nicht wirklich eine neue Nachricht. Also betrifft ja alle Sparten, nicht nur das Kino, sondern auch das Theater oder der Konzertbetrieb, die Clubs und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das psychologisch nicht anders geht, aber mir kommt das mal ein bisschen wie Vogelstrauß vor, dass man eigentlich schon vor 2 Monaten gesagt hat, das kann sehr lange dauern. Und wie soll das jetzt genau aussehen mit 2 Meter Abstand? Das ist weder wirtschaftlich, noch trauen sich da viele Leute dann in diese Säle rein, gerade nicht die älteren Gruppen, die vielleicht noch ins Kino gehen. Das Kino ist auch schon länger in der Krise, das besprechen wir auch nicht erst seit gestern. Auch da ist es wieder ein Brandbeschleuniger, könnte man sagen. Und ja, man muss damit rechnen, dass ganz viele Institutionen auch Kinos schließen müssen. Davon gehe ich im Moment einfach aus, wenn wir kein Wunder erleben werden. Und das heißt, über kurz oder lang, glaube ich, dass man auch ganz neu über Ressourcenverteilung nachdenken muss. Das sind Dinge, vor denen man sehr große Angst hat in Deutschland, wo wir natürlich eine hohe Subventionskultur haben gegenüber manchen Künsten, aber eben nicht gegenüber allen. Ich bin ein Mann des Theaters. Ich sage das sehr ungern, aber dieser Kampf lässt sich, glaube ich, nicht mehr viel länger verschieben.
Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Also das Kino ist natürlich teuer, weil das Kino, was ist das überhaupt? Es ist eine ganze Branche, die da dranhängt. Produktion, Verleih, das ist ja nicht nur der Kinobetreiber an sich. Und Kino ist natürlich eine Kunstform, die sehr teuer ist. Wahrscheinlich die teuerste Kunstform, die man sich so leisten kann. Es verschiebt sich aber gerade sehr viel, das stimmt schon. Interessanterweise, ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Chefin der schwedischen Kinos während der harten Lockdown-Phase im Mai, das wir geführt haben. Und sie meinte, dort waren die Kinos ja offen, aber dieser Effekt, dieser psychologische Effekt der offenen Kinos wirkte 10 Tage. Dann waren die Menschen weg. Und so was Ähnliches erleben wir hier. Die Kinos sind zwar offen, aber was heißt das, die Kinos? Wir haben gut 1700 Kinos in Deutschland. 801 sind offen. Das ist der aktuelle Stand. Also etwas weniger als die Hälfte. Und ja, die meisten Menschen sagen, sie würden gerne wieder ins Kino gehen, aber um die Ecke ist das Kino eben geschlossen. Und 33% es gibt so eine aktuelle Studie, der Menschen, die befragt werden, warum sie gerade nicht ins Kino gehen, sagen, weil es keine gute Filmauswahl gibt. Und das ist auch ein großes Problem.
Und woran liegt das?
Ja, das liegt daran, dass die Verleiher wiederum sich nicht trauen, die großen Filme rauszubringen, die sie haben. Das wären jetzt erstmal deutsche Filme, zum Beispiel Sönke Wortmanns Film, von dem man sich jetzt der neue Film Coda von dem erhofft man sich auch einen Run, aber der wird natürlich zurückgehalten, weil man natürlich Angst hat, dass man das dann doch nicht einspielt, weil die psychologische Angst, haben wir ja gerade gehört, der Kinogänger vielleicht doch höher ist. Hinzu kommt, dass die Abstandsregeln in den Kinos dazu führen, dass man die Seele nicht richtig auslasten kann.
Das ist ja ein Teil der Finanzierung, wenn wir da nochmal drauf schauen. Ein anderer Teil ist aber zumindest bei den Kinos auch die Werbung, die vor den Filmen läuft, das ist wichtig und die nimmt wohl auch ab, weil natürlich viele Unternehmen ihre Werbebudgets zusammenstreichen. Symptomatisch gestern die Ankündigung des Autobauers Audi, der erklärt hat, dass er sich als Sponsor der Berlinale zurückzieht. Und dem Festival fehlt damit einer der größten Sponsoren. Also auch diese wirtschaftliche Unterstützung,
ja,
fällt jetzt weg.
Definitiv.
Naja, aber das sind 20.000 Euro, die Audi da irgendwie monetär zumindest zugesprochen hat in einem Budget von mehr als 27 Millionen Euro. Es kamen 250 schicke Wagen dazu, in denen die Stars rumgekarrt werden. Wie ökologisch das denn genau ist, könnte man ja vielleicht auch nochmal besprechen. Und es ist jetzt nicht der erste Wandel eines Autoherstellers. Da waren schon alle deutschen Autohersteller mal dabei, so wie ich das nachgelesen habe heute Morgen bei der Berlinale. Das finde ich jetzt noch kein Fanal, ehrlich gesagt.
Also Herr Müller, Sie sind da etwas gelassen, ich sehe schon, aber Sie haben vorhin schon was angesprochen, was wichtig ist. Es geht ja nicht nur ums Kino. Ja. Beziehungsweise Kino war auch schon vor Corona angeschlagen. Man könnte also sagen, es gibt hier einfach eine andere Nachfrage. Netflix statt ins Kino gehen und Corona beschleunigt jetzt diesen Strukturwandel. Da könnte man ja so ganz marktliberal sagen, warum soll man da jetzt irgendwie noch was retten, zum Beispiel mit Hilfsgeldern? Man lässt das jetzt einfach so laufen.
Das kann man immer sagen, marktliberale Sachen. Man sieht ja, wie gut das funktioniert hat in den letzten 30 Jahren, seit wir vom Neoliberalismus quasi überrollt wurden, auch in Europa. Man wird damit nicht recht behalten. Ich glaube eigentlich eher, wenn wir das wirklich mal überwinden und wir können halt wirklich nie sagen, wann. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4 oder auch erst in 5 Jahren. Die Sehnsucht nach Versammlung wird so gigantisch sein, dass man diese Räume natürlich wieder aufmacht. Also wenn das irgendwann wieder klappt, wenn auch vielleicht nicht ganz für alle, das kann ja sein, wir wissen noch wenig über Langzeitschäden, über Altersdifferenzen und so. Wir sind da erst am Anfang. Dann wird es natürlich wieder kommen. Ich glaube im Moment keine Sekunde an den Tod des Kinos und an den Tod der Säle auch. Ich glaube aber, dass sie unterbrochen werden. Ja. Und dass wir da für diese Zeit, die wir jetzt sehr schwer abschätzen können, irgendwie neue Verteilschlüssel brauchen. Ich glaube, das muss einfach jetzt alles auf den Tisch. Welche Kultur ist es uns wert, dass sie quasi überwintern kann? Und wie lange dieser Winterschlaf geht, wissen wir nicht. Und dann müssen wir die Gelder neu verteilen, weil das Theater wird genau dasselbe Problem haben im Herbst wie jetzt die Kinos.
Doch anders als das Theater muss man das Kino in dem Fall nicht nur lokal, also deutschlandbedingt denken, sondern auch global. Es zeigt sich immer stärker aus, dass wie stark wir dann alle, auch das europäische Kino, von den amerikanischen Blockbustern abhängig sind. Es zeichnet sich ab, dass dieses Jahr das erste Jahr seit 1976, glaube ich, sein wird, wo es keinen US-Kino-Blockbuster im Sommer geben wird, was ja wirklich ein Zugpferd ist. Und alle Verleiher, Kinobetreiber sagen, wir brauchen einen Film, um den herum sich die anderen Filme dann gruppieren, weil die Menschen dann quasi eine Art Zugpferd brauchen. Es sollte Tenet sein von Christopher Nolan. Das wandert jetzt alle auf eine Wir-wissen-nicht-wann-Liste. Das ist problematisch.
Patrick Wilinski sagt das aus der Deutschlandfunk Kultur Kinoredaktion. Vielen Dank dafür. Und Tobi Müller, Kulturjournalist, Sie bleiben hier im Studio erhalten für die nächsten Themen. QAnon. Das ist ein Begriff, den Sie vielleicht schon mal gelesen oder gehört haben, vielleicht auch noch nicht. Ein Sammelbegriff für mehrere Verschwörungserzählungen über eine angebliche Verschwörung in den US-Behörden gegen die eigene Bevölkerung. Und diese Erzählung, die verbreitet sich in den USA seit geraumer Zeit. Und auch in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die daran glauben, besonders im rechtsextremen Milieu. Twitter, die Plattform, hat jetzt angekündigt, Konten, die diese Verschwörungsbotschaften massenweise verbreiten, sperren zu wollen. Rund 150.000 sollen das sein. Bei mir im Studio ist der Kulturjournalist Tobi Müller. QAnon, sind Sie damit schon mal in Berührung gekommen? Gelesen, gehört?
Ja, klar. Gelesen, gehört schon. Im Bekannten- und Freundeskreis jetzt nicht wirklich, obwohl es so mildere Formen der Verschwörungstheorien kommen, einen ja durchaus auch in sogenannten Blasen immer näher.
Ist, was einem ja schon zu denken gibt manchmal, dass es jetzt eben nicht nur völlig am Rande der Gesellschaft ist, sondern sich durchaus auch in Familienkreisen verbreitet.
Ja.
Zu QAnon vielleicht nochmal zum Hintergrund. Die Geschichte, die geht so, es gibt angeblich eine anonyme Quelle in der US-Regierung, die sich eben QAnon nennt und die verbreitet dann Informationen, die angeblich vor der Öffentlichkeit verheimlicht werden sollen. Tut also so, als sei sie ein Whistleblower. Das Problem daran ist, man weiß überhaupt nicht, wer das sein soll. Es gibt überhaupt keine Verifikation und manche glauben sogar, es sei US-Präsident Donald Trump selbst, der da die Wahrheit in Anführungszeichen verbreitet, die ihm seine Berater zu sagen verbieten. Andere glauben, dass der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, der mittlerweile Politikberater in den USA ist, dieser QAnon ist. Also es treibt skurrile Blüten, dass Twitter jetzt dagegen vorgeht und mehrere Konten, also über 100.000 sperrt. Das ist ein richtiger Schritt, oder?
Ja. Also es gibt da ganz viele Theorien, warum wir so viele Verschwörungstheorien haben, aber ich glaube, die plausibelste ist ja die, was also gerade jetzt natürlich hat es mit der Pandemie zu tun, ne? Auch da nochmal ein deutlicher Verstärker solcher Tendenzen. Das, was wir im Moment am allerwenigsten haben, ist Sicherheit in der Kommunikation. Ne? Wir können sehr schlecht planen, wir können sehr wenig Sicherheit verkünden. Das ist auch etwas Neues für die Politik, dass sie das nicht kann. Der Wahlkampfmodus wirkt im Moment so lächerlich wie noch nie, zumindest in meiner Erinnerung. Man muss da quasi die Unsicherheit immer mit in die Kommunikation einbauen. Das finde ich ganz interessant. So kommuniziert die Bundeskanzlerin, so kommuniziert übrigens auch schon immer Christian Drosten. Die haben gesagt, ich kann das nicht sagen, ihr müsst auch andere dazuziehen und so weiter. Da kommen Verschwörungstheorien jetzt natürlich rein und befriedigen dieses Bedürfnis. Und wegen mir sagen jetzt aber wirklich, was wichtig ist, weil es ist sehr schwierig, mit Unsicherheit umzugehen im Leben. Dass man die Konten dann sperrt, ja klar. Ich meine, aber es gibt ja auch Gesetze dafür. Ich meine, das sind ja auch Kreise, die dann wirklich zu Gewalttaten mit aufrufen und so. Da gibt es Gesetze. Ich glaube nur, dass es ein Fehler sein könnte, wenn man denkt, das müssen jetzt alles die Plattformen regeln. Ne? Also Twitter und Facebook. Es gibt ja auch das sogenannte Facebook-Gesetz hier in Deutschland, das Netzdurchwirkungsgesetz.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Ah, Entschuldigung.
In Kraft seit Januar 2018, inzwischen schon einmal verschärft.
Genau.
Genau, da wollte ich Sie jetzt auch gerade nachfragen. Das ist ja so der Versuch von Seiten des Bundesjustizministeriums, die Plattformen dazu zu zwingen, mehr Verantwortung für das zu übernehmen, was dort auf ihren Plattformen, also Twitter, YouTube, Facebook, verbreitet wird. Mhm. Die Frage ist immer, funktioniert das ausreichend? Weil wenn man möchte, dann findet man ja die krudesten Theorien.
Klar. Na, ich finde, das funktioniert ganz gut. Und so wie mir Fachleute berichten aus diesem Bereich, ist es auch in der Volksmodell, dass in ganz anderen Weltgegenden übrigens angeguckt wird. Ne? In gewissen asiatischen Regionen und auch afrikanischen Staaten, die sich dafür tatsächlich interessieren, weil es sich schon als Erfolgsmodell herausgestellt hat, was hier in Deutschland und auch in Europa übrigens damit versucht wird. Also nochmal, ich finde, wenn man sich darauf beschränkt und sagt, ja, das muss jetzt alles bringen, aber finden wir hier nicht trotzdem noch ein bisschen Dreck oder Verschwörung oder Aufruf zu Gewalttaten oder Beleidigungen oder Hate Speech, wie wir es dann auch immer nennen wollen, klappt das natürlich nicht. Natürlich geht das nur mit einem Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichen Elementen, quasi direkter Justiz und einer in die Verantwortung nehmen dieser Plattform. Und eben, das hat man jetzt gerade kürzlich gesehen, dass Volker Beck, der Grünen-Politiker, dann tatsächlich Attila Hildmann, der große Verschwörungstheoretiker in anonymen Kanälen, angezeigt hat, weil da einfach Aufrufe zur Gewalt in öffentlichen Reden und auch in Telegram-Kanälen und so offenbar aufzufinden waren. Das Eben, eine ja erledigt das andere nicht. Ne?
Sie sind also, ja noch aufzufinden. Also natürlich kann man da versuchen, mit Strafanzeigen vorzugehen, aber diese Verbreitung von Informationen, oder das kann man ja nicht, Informationen sind ja Mythen, es sind Lügen und es sind Falschmeldungen, die können einfach verbreitet werden. Damit müssen wir auch leben in dieser vernetzten Welt des Internets, in der jederzeit jeder etwas senden kann. Das ist der Preis der Freiheit, den wir da zahlen.
Richtig, und es braucht verschiedene Druckmittel, nicht nur vom Rechtsstaat, sondern auch vom Einzelnen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, so weit, dass es nicht immer noch weiter wächst. Ne? Und ich glaube schon, dass wir da die Handhabe haben, das zu tun, aber es ist natürlich anstrengend. Ne? Also Selbstanzeige erstatten, die Plattformen in die Verantwortung zwingen, der Politik da ein bisschen mehr Kompetenzen zugestehen, das sind alles nicht ganz einfache Prozesse, aber ich glaube, im Verbund geht das schon in die richtige Richtung, würde ich meinen.
Das sagt Tobi Müller, Kulturjournalist, heute zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Mittagsstunde im Deutschlandfunk Kultur, heute mit dem Kulturjournalisten Tobi Müller. Ein Thema, das Sie gerade besonders beschäftigt, haben Sie mir gesagt, das ist der Streit um den Intendanten am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, Peter Spuhler. Mhm. Mitarbeitende werfen ihm Machtmissbrauch vor. Jetzt Ende vergangener Woche gab es eine Demonstration dafür, dass er abtreten soll. Der Verwaltungsrat, in dem auch das Land Baden-Württemberg und die Stadt Karlsruhe sitzen, die haben sich aber hinter den Intendanten gestellt. Mhm. Was ist aus Ihrer Sicht an dieser Situation so brisant?
Na, das ist eine länger währende Debatte, die man auch gar nicht nur auf Karlsruhe beschränken kann. Das ist die sogenannte Strukturdebatte im Deutschen Stadttheater. Die gibt es, solange ich mich für Theater interessiere. Das sind mittlerweile auch schon vielleicht so 35 Jahre rund. Und die Frage ist immer, was meint man eigentlich mit dieser Struktur? Im Moment meint man, glaube ich, vor allem die Machtfülle älterer weißer Männer, um es mal auf den Begriff zu bringen.
Die sehr häufig Intendanten oder zumindest Regisseure sind.
Ganz genau. Und das ist ein bisschen ein extrem. In dem Fall Karlsruhe, denkt man jetzt, wo ist das überhaupt? Das ist natürlich doch ein sehr großes Theater. Es ist ein Vierspartentheater mit noch Untersparten. Also das heißt, es gibt auch Oper und Konzert. Mhm. Es gibt auch große Schauspielpremieren im großen Haus. Da können 1000 Leute rein und so. Das ist schon recht massiv. Ne? Und da gehen viele gute Leute durch. Und jetzt gibt es offenbar diese Probleme von Machtmissbrauch. Da habe ich mich lange gefragt, was steht denn eigentlich zur Diskussion? Ne? Die Leute kommen ja dann auch nicht mit ihrem Namen oder nur sehr wenige. Ein Operndramaturg, der gegangen ist, hat das dann gemacht, in seinem Namen gesprochen. Und hat gesagt, ich musste alles 10-mal umschreiben. Alle Ideen wurden quasi in der Luft zerpflückt. Wir wurden nicht angehört. Die Spartenleiter innen sind ja auch Frauen dabei, wie Anna Bergmann, die zu 100% Frauen auf die Regieposition gesetzt hat und damit sehr viel Aufsehen erregt hatte und so weiter. Das ist ein Machtkampf zwischen der Spartenleitung und des Generalintendanten, die es da gibt. Das ist tatsächlich eine sehr ältliche Konstruktion. Ne? Also, dass ein Mensch dann über vier Sparten so viel Macht hat und dann auch, ihm wird ein cholerisches Wesen nachgesagt. Ich habe das zumindest in einer nicht ganz öffentlichen Runde tatsächlich auch schon mal erlebt, wo es dann mich getroffen hat als Journalisten. In dem Fall, das muss man aushalten als Journalist. Als Angestellter ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Das ist die Strukturdebatte, aber man kann sie nicht über einen Kopf lösen.
Aber wenn ich Sie da jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie ja im Prinzip, diese Machtkämpfe und auch dieses, ich muss mein Stück umschreiben, das ist ein normaler Teil der Arbeit an Theatern, wo ja auch kreativ gestritten wird?
Da ging es jetzt um Texte im Spielzeitheft, dass man Stücke umschreiben muss, das ist sowieso normal. Ja, es, zu einem gewissen Teil sind das, glaube ich, normale Vorgänge in einem Theater. Es kommt halt schon drauf an, wie man das denn macht. Ne? Also wie groß ist diese Machtfülle dieser Leute an der Spitze und dass das, glaube ich, diesem Theaterbetrieb auch nicht mehr richtig gerecht wird. Man muss auch sehen, dass man mittlerweile rund doppelt so viel produziert wie noch vor 20, 30 Jahren. Und die Teilhabe wird schon ein bisschen größer. Da kommen verschiedene Positionen jetzt auch langsam zum Zug. Nicht nur Männer zum Beispiel auch, nicht nur weiße Deutsche und so weiter. Das versucht man ja alles gerade zu ändern. Mhm. Und dann Betrieb zu führen wie vor 30 Jahren. Und so ist die Struktur. Ne? Also wird alles komplett top-down erschienen, ist natürlich Quatsch. Also das sind viel komplexere Betriebe geworden. Wie gesagt, der doppelte Output und so weiter, das heißt ja schon etwas. Da muss man was ändern. Das reicht aber nicht, wenn man nur über Personen diskutiert. Was ich höre aus meinen Hintergrundgesprächen von gestern, gibt es ganz ähnliche Probleme in der Schauspielsparte auch. Wo sich auch viele Leute beklagen darüber, wir werden schlecht behandelt von der Schauspielleitung, wir sind nicht zufrieden, wie es da läuft und so weiter. Also das gärt da schon ein bisschen länger. Ich finde, die viel wichtigere Frage, die in Deutschland einfach ständig aufgeschoben wird, ist, welche Kunst wollen wir denn? Welche Kunst soll am Ende rauskommen? Wir hatten jetzt gerade 5 Jahre Matthias Lilienthal in den Münchner Kammerspielen. Eine sehr viel beachtete, viel gehasste am Anfang, dann am Schluss groß umarmte Intendanz in München, die diese Frage hat versucht zu stellen. Mhm. Welche Kunst wollen wir diesen großen Häusern? Können wir auch mit freien Gruppen kooperieren? Kann man auch in kollektiveren Leitungen überhaupt Kunst verantworten? Wie sieht das am Ende aus? Das muss man erstmal aushalten und dann vielleicht die Strukturen dementsprechend ändern. In Deutschland wird immer nach der Struktur gefragt und dann muss die Kunst passen. Man müsste es umdrehen. Aber, welche Kunst wollen wir? Dann die Struktur.
Aber der Befund ist ja schon erstmal, das haben Sie ja selber auch gerade gesagt, dass die Strukturen veraltet sind, dass dort Einzelpersonen zu viel Macht haben. Da gibt es auch Studien zu Machtmissbrauch, dass über die Hälfte der Menschen, die an Theatern beschäftigt sind, solchen Machtmissbrauch erlebt haben.
Thomas und Schmitz, ja.
Dann gibt es eben die Schauspieldirektorin Anna Bergmann in Karlsruhe, die sagt, okay, ich verstehe es als meine Aufgabe, eben genau diese Strukturen zu verändern, indem ich zum Beispiel nur mit Frauen arbeite, weil die sonst unterrepräsentiert sind. Das ist doch eigentlich ein richtiger Schritt.
Ich weiß nicht, ob das eine Struktur ist. Müsste man jetzt halt wirklich genauer reden, was Sie mit Struktur meinen. Ja, ich finde das auch einen richtigen Schritt, einfach um quasi zu kompensieren, was jahrzehntelang auch schiefgelaufen ist in der Geschlechterbesetzung. Das ist schon richtig. Nur, was ist daraus passiert? Man hat sehr wenig über die künstlerischen Positionen gesprochen und quasi nur darüber, dass eine Frau Frauen engagiert. Und das hat sich jetzt ein bisschen als Boomerang erwiesen, weil sich auch da viele Frauen beschweren. Also wir reden da über eine Struktur, die jetzt nicht unbedingt gelöst ist, indem sie gendermäßig anders besetzt ist. Und über die Kunst hat man ehrlich gesagt sehr wenig gesprochen in den letzten 2 Jahren, weil sich die Leute zum Teil vielleicht nicht getraut haben. Gesagt, ach, das läuft jetzt doch alles so wunderbar, haben wir endlich alles nur Frauen, die da Regie führen können. Was richtig ist, das erstmal so zu machen. Aber ich verstehe den Begriff, wenn wir den jetzt mal benutzen wollen, postfeministisch, nicht als etwas, dass wir quasi Feminismus überwunden haben, aber dass man sagt, das ist die Grundeinstellung. Davon müssen wir ausgehen. Es ist gut, dass es endlich so ist. Das heißt dann aber auch, dass man doch nochmal genauer hinschauen muss und gucken, was kommt denn dabei raus? Man muss die Diskussion umdrehen. Welche Kunst wollen wir?
Tobi Müller, Kulturjournalist. Man merkt, Sie sind da mit Herz und Seele dabei. Wir versuchen, diese Debatten immer zu führen hier im
Deutschlandfunk
Kultur. Fazit zum Beispiel Kultur vom Tage, jeden Tag ab 23.05 Uhr. Das war die Mittagsstunde mit Tobi Müller. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Gerne.